Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hey, es ist Sonntag.
Der 21. September 2014. Hier ist Sanft und sorgfältig mit Olli Schulz und Jens Böhmermann.
Hey, da sind wir wieder.
Hallo, heute lautet das Thema, wir sind mal direkt ein bisschen förmlich. Heute lautet das Thema Veränderungen. Es tut sich so viel in unserer beider Leben und auch in der Welt tut sich zurzeit so viel. Und deswegen müssen wir heute mal auf die Veränderungen, die derzeit die Welt bewegen, da müssen wir drüber sprechen. Schottland ist doch nicht unabhängig. Das zum Beispiel am Freitag.
Die dummen Schotten haben es wieder nicht geschafft, ne? Weil die Formulare nicht ausfüllen konnten, weil die alle nicht schreiben können, weil die nur. Weil die mit Kühen sprechen, aber wie sie. Weil die halt.
Aber immer.
Ja.
Ach, Entschuldigung, ich will nicht ins Wort fallen, Olli.
Mach nicht, du hast schon wieder so viel Energie. Ich bin total laid back heute, weil bei mir finden eine Menge Veränderungen auch gerade statt. Bei dir geht es ja nicht immer um die ganzen großen Weltveränderungen. Bei mir geht es um die persönlichen Veränderungen. Und es geht um so viele Sachen. Jan, kennst du das, wenn die Veränderung der Jahreszeiten eintreten? Heute Morgen war so ein richtig grauer Deckel über der Stadt und ich habe so richtig gemerkt, der Herbst ist jetzt wirklich da. Also er hat sich nicht nur angedeutet, sondern jetzt ist er da und man geht mit diesem Gefühl durch den Tag, heute wird die Sonne nicht einmal rauskommen. Und das alleine lässt mich heute sehr schwermütig klingen.
Kann ich voll nachvollziehen. Das ist genau wie man den ersten Frühlingstag immer genau riecht. Man steht morgens nach so einem langen, trüben Winter, steht auf, läuft vor die Tür und man riecht, dass der Frühling kommt. Und das gibt's beim Herbst. Eigentlich bei jeder Jahreszeit gibt es so einen Tag, wo man weiß, jetzt hat die Jahreszeit angefangen. Schön, dass in Berlin jetzt Herbst ist. Ich bin ja zurzeit in Westdeutschland. Hier ist noch Hochsommer. Also in Westdeutschland kommt ja der Herbst immer viel, viel später.
Bei dir laufen sie ja noch mit Hotpants in Köln rum, ne?
Mit Hot, auch die Männer, vor allen Dingen die Männer. Mit
Hotpants vor allem die Männer, ja.
Und engen Tanktops. Denn hier ist Hochsommer und hier werden Flipflops getragen und Eis geschleckt. Bei uns kommt der Herbst erst in 2-3 Wochen. Nee, ich hab überlegt, ob das eine gute Idee ist für die Schotten, dass sie unabhängig werden. Ich fand es eigentlich eine spannende Idee, weil das auch so herrlich, also natürlich nationalistische Bewegung, aber so entspannt nationalistisch. Also wenn wir jetzt keine Ahnung, wenn jetzt das Saarland sagen würde, wir wollen uns, obwohl das ist ein schlechtes Beispiel, weil würden alle sagen, ja mach doch.
Ja, bei Bayern und Saarland würden alle sagen, ist jetzt nicht so schlimm wahrscheinlich. Ne? Aber die Schotten, die sind für mich ja immer noch ein eigenes Völkchen, obwohl die natürlich kein eigenes Völkchen im wirklichen Sinne sind. Aber tut dem das wirklich gut? Die sind doch völlig hilflos. Das ist doch genauso, als wenn du jemanden, der 20 Jahre in der Psychiatrie war, sofort irgendwie wieder ins Berufsleben schickst. Also
die haben irgendwie ich habe dann so einen Plan gelesen, war das irgendwie Donnerstag oder sowas im Rahmen dieser Abstimmung, dass die, was sie dann alles neu brauchen bis 2016, ein Verteidigungsministerium und die Währung, da brauchen sie ein paar Jahre, um das alles zu organisieren. Was für auch eine Quatschidee, das ist die ganze Kohle erstmal rauszuhauen für irgendwelche neue Institutionen, die ja schon da waren.
Weißt du, wer schuld dran ist, dass die Schotten jetzt wieder anfangen, so auf individuell zu machen? Mel Gibson mit Braveheart. Wirklich,
ja, auch.
Und der Film ist jetzt gerade auf VHS, nämlich in Schottland rausgekommen. Jetzt gucken die den alle und merken auf einmal, ey.
Also die sich schon einen VHS-Rekorder leisten können, das sind ja nicht so viele in Schottland.
Und die kriegen ja die alten von uns rübergeschickt, ne?
Ja.
Naja, und jetzt fangen die an.
Warst du schon mal in Schottland?
Ich war schon mal in Schottland, ja. Ich war schon überall.
Und wie ist das? Wie ist denn? Du warst schon überall?
Ich war schon überall in Europa. Olli Schulz, ich war schon überall. Olli, ich war schon überall Schulz. Ich war in Europa wirklich tatsächlich schon sehr viel, weil ich halt so viele Punkbands früher gefahren habe und Bands. Und als Fahrer bin ich nach Schottland, nach Irland, nach England gekommen. War die Hölle damals für mich. Weil die halt ich war halt sehr schlecht im Englischen. Bin ja erst sehr spät sehr gut geworden. Mit vielen Sachen in meinem Leben. Aber auch vor allem im Englischen. Und da habe ich dann wirklich Probleme gehabt, mich da mit der Kommunikation. Und die haben dann auch alle so komisch geredet. Ich dachte, die sind alle unfreundlich, dabei sind die wahnsinnig herzlich, haben halt einen harten Akzent, ne? Vor allem die Schotten. Mhm. Aber toll, war gut. Warst du schon mal in Schottland?
Nee, eben noch nicht. Ich war nämlich noch nicht überall. Jan, ich war noch nicht überall. Böhmermann und Olli, ich finde ehrlich gesagt, der schönste Satz ist in der Vorbereitung dieser Sendung gefallen heute.
Ja.
Als du sagtest,
ich wollte dir sagen, ich will dir noch was Persönliches erzählen. Da hast du zu mir gesagt, ich leihe dir kein Geld, Olli. Und dann habe ich gesagt, was ich jetzt gerade nicht brauche, ich brauche alles Mögliche, aber was ich nicht brauche, ist Geld gerade. Das sage ich, ja, mein Gott.
Wenn ich eins nicht brauche, dann ist es Geld.
Wenn ich eins nicht brauche, ist es Geld. Weil dafür hast du alles andere. Dafür brauche ich mal wieder Liebe. Und die kriegst du, glaube ich, genug.
Du, ja. Olli, letzte Woche haben wir geredet über Grünkohl. Das hat, also ehrlich gesagt, hat das zu separatistischen Bewegungen unter unserer Hörerschaft geführt.
Absolut,
das ist mir auch aufgefallen. Das berühmte Grünkohlgericht geredet und extrem viel Feedback, nachdem wir reißen uns jahrelang den Arsch auf, um hier wirklich jede Woche geile Inhalte zu produzieren.
Über die Unabhängigkeit von Schottland, ähnliches, aber keine Reaktion. Aber reden wir einmal über Essen, meldet sich jeder Deutsche, der sein Radio anhat und unsere Sendung gehört hat.
Genau, wir haben letzte Woche die 5 größten Fernsehköche gesucht und wir haben Grünkohl, die zwei Grünkohllager, also die Grünkohllager gespalten. Du warst der Meinung, dass man Grünkohl mit karamellisierten Kleinkartoffeln isst. Ja. Ich war der Meinung, das sind ganz normal ordinäre Salzkartoffeln, das wird dann gematscht. Und da habe ich viel Zuspruch, aber auch viel Hass erfahren, muss ich sagen.
Ich habe auch, viele Seiten haben auch gesagt, dass mit dem karamellisierten kleinen süßen Kartoffeln, das gibt es nur in Hamburg. Das ist ein Hamburger, und das ist dann angeblich so schickimicki-mäßig, weil wir Hamburger ja immer denken, wie was Geiles, wir haben auch so geile Fußballvereine wie den HSV und ähnliches, ne? Aber ich kenne das halt nur so, ich weiß auch, dass es andere Varianten gibt. Ich mag eigentlich grundsätzlich gerne Grünkohl, wenn er gut angemacht ist. Mein Vorschlag ist, kleinen Frosch im Hals, meinst du, wir kriegen das hin?
Nackschnecke gehustet, du.
Meinst du, wir kriegen das hin, für all die Radiosender ein großes Grünkohl-Wochenende zu machen, wo wir uns mit allen treffen und wir kochen für einen guten Zweck und stehen da so wie Frank Zander Weihnachten mit der Pute irgendwie hier am Hauptbahnhof, stehen wir mit zwei großen Bechern irgendwie hier irgendwo.
Gucken wir, welche Schlange länger ist, mit so zwei Gulaschkanonen voll mit Grünkohl, jeder auf seine Art zubereitet.
Genau, und dann gucken wir, wo mehr Abnehmer gefallen sind, also gekommen sind.
Wie beim Markencheck in der ARD, machen wir so einen Stand in der Fußgängerzone, müssen die blind verkosten. Da müssen sie, das Geile an den Markenchecks von der ARD, wo die immer so multinationale Konzerne prüfen, Netto und keine Ahnung, wo die immer, weißt du, überprüfen, ja. ob die Versprechen halten, dass sie sich immer so geile Kategorien ausdenken. IKEA, Servicequalität, ausreichend.
Stimmt, Qualität Schulnoten.
Der, ne? Möbel, ganz okay. Nee, eben nicht, weil Schulnoten sind, das sind justiziabel. Da denken die sich immer irgendwelche schwammigen, was machst du denn da? Qualitätsurteile aus.
Markenchecks,
die absolute Pest.
Weißt du, was
Hass.
Weißt du was, Jan? Wir haben kleine Geschenke gekriegt. Du bist leider nicht bei mir. Heute Morgen kam hier im Büro, also im Studio, ein großes Paket an. Und zwar, das ist kein Witz, eine Überraschung von Sarah Wiener, beziehungsweise dem Konzern, der Sarah Wiener Konzern. Bitte gleich aushändigen von Sarah Wiener, beziehungsweise von einem ihrer Bäckereien. Und zwar, ich habe in der letzten Sendung gesagt, ich habe noch nie bei Sarah Wiener was gegessen. Jetzt habe ich hier, ich pack mal aus, während wir das machen, habe ich hier Gläser mit Marmelade bekommen. Zum Beispiel,
das gibt's doch nicht.
Schwarze Ribis. Was ist denn Ribisell? Fruchtausstrich aus schwarzen Johannisbeeren. Oder ich habe Kümmelstangen hier. Ein Brot habe ich bekommen. Und hier ist jetzt noch ein Brief. Mal gucken, den mache ich jetzt auf, ob Sarah Wiener den persönlich geschrieben hat. Warte, was steht hier? Oh, ist das lang. Soll ich vorlesen? Aha. Lieber Jan Böhmermann, lieber Olli Schulz, liebe Redaktion von Sanft und Sorgfältig. Beim Hören eurer Sendung vom vorigen Sonntag haben wir uns gefreut, dass Sarah in Jans Big Five der prominenten Köchinnen und Köche aufgetaucht ist. Allerdings konnten wir natürlich trotzdem nicht ruhig schlafen, weil Olli Schulz offenbar noch nie den Genuss eines Sarah Wieners Essens kam. Das muss anders werden, haben wir uns gedacht und euch deshalb dieses kleine Paket geschickt. Am liebsten hätten wir ein Wiener Schnitzel aus unserer Sarah Wiener Restaurantküche geschickt. Zwei Dinge sprechen jedoch dagegen. Eure Aufzeichnung Zeit. Morgens habt ihr vielleicht noch nicht so viel Lust auf Schnitzel, bla bla bla. Außerdem haben wir gehört, dass ihr beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk sehr strenge Vorgaben habt, was die Aufnahme von Geschenken angeht. Ja. Anbei noch einige leicht begleitete Fotos von unserer Chefin Sarah Wiener, die sich hier in ihrer neuen Hotpants und High Heels Kollektion für euch präsentiert. Ja, die Fotos kann ich jetzt schwer beschreiben. Wir wünschen euch guten Appetit und freuen uns.
Ist das ein Scherz? Das ist dann wirklich.
Das mit den Fotos meinst du jetzt?
Ja,
das werde ich jetzt. Das lasse ich jetzt mal offen.
Aber wir haben jetzt so oft Sarah Wiener gesagt. Ich glaube, es ist Schleichwerbung. Also Sarah Wiener, es gibt aber auch noch Johann Lafer.
Genau,
und Maggi natürlich. Maggi und Knorr natürlich. Die alten Fernsehköche.
Der alte Fernsehkoch, Dr. Oetker.
John Knorr und Hans Maggi, von denen redet ja keiner mehr heute. Die sind ja irgendwie so ein bisschen out. Ach, guck mal, kriegen wir so Sachen zu
geschickt. Oh, und ich habe mir hier eine kleine, da sind noch zwei Visitenkarten dabei. Auf der einen steht Call Me Sarah. Hä? Du, wir müssen Musik machen. Ich rufe da mal ganz kurz an und mal gucken, ob es jetzt rangeht. Wir machen jetzt ein bisschen Musik hier und dann sind wir gleich wieder da. Heute mit dem großen Thema Veränderung bei Sanft und Sorgfältig. Sag mal, Jan, ich habe insgesamt vier Marmeladengläser bekommen. Marille habe ich, Ribisell habe ich, ein großes Brot, zwei Kümmelstangen. Die hat richtig
raus. Du musst dir mal die Marille richtig abwischen, du.
Liptauer, das ist salziger Schafstropfen. Alter, das klingt ja eklig. Und noch
kannst du mir das mal bitte? Salziger Schafstropfen.
Ja, das ist irgendwas zum Essen von aus der Küche von Sarah Wiener. Da hat die Experimente mit Schafen gemacht. Und hat die so lange durch so gepresst, bis der Tropfen rauskam. Und hat die, und rote Rübenmus. Und überall ist der Kopf von Sarah Wiener drauf. Soll ich dir was
Achtung,
zuschicken?
Achtung, ja, ich würde mich darüber sehr freuen. Du weißt, ich bin ja so ein Brotzeittyp. Ich würde dann das immer essen. Du, ich möchte mal ganz kurz nochmal, wo wir gerade im Kulinarischen sind, ganz kurz. kurz. Eine große Veränderung in meiner, passend zum Thema, in meiner persönlichen Küche hat stattgefunden. Erstmal die Dunstabzugshaube, da haben wir letzte Woche, glaube ich, drüber geredet. Mm-hmm. Ist in vollen Einsatz. Wunderbar. Seitdem stinke ich nicht mehr nach Frittierfett wie sonst. Ich rieche einfach nur nach Schweiß.
Ob das ein Vorteil ist, ne?
Nee, also der Frittierfettgeruch und mein Kapuzenpulli ist weg. Jetzt, wie gesagt, nur noch Schweiß.
Ja.
Und eine weitere Veränderung. Ich war in Berlin vor kurzem und habe in einem großen Feinkostladen, kann ich ruhig sagen, im KDW oben.
Eingeweiht oben, die Lebensmittelabteilung.
Nee, ich bin da rumgestöbert und, guck da immer, weil es so tolle Lebensmittel aus aller Welt gibt. Das ist ja wirklich ein tolle, also, und man sieht halt die alte Westberliner.
Das Who is Who, der Charlottenburger Geldadels triffst du da.
Sitzt man da, Auslandschlürfen, so Leute, die noch so ein bisschen im Jahr 1988 leben, ja, als die Mauer noch stand und da die westlichen Errungenschaften feiern. Und da habe ich auf jeden Fall was entdeckt, was ich seitdem in der Küche mal benutze. Und zwar handelt es sich um Fleischextrakt.
Ach, Fleischextrakt. Weißt du was? Ja, kenne ich.
Kennst du das?
Kenne ich. Das aber nie benutzt, immer nur gesehen und für fragwürdig gehalten, weil genau, also es ist ja auch in Gläsern und ist schon sehr lange unterwegs gewesen, das Fleisch. Das ist gar kein Fleisch mehr. Das ist irgendwas anderes. Da wird ein Chemikalien, ja, oder?
Und zwar ist das Dr. Liebigs, Professor Liebigs, Fleischextrakt. Dr. Liebig ist irgendwie ein Chemiker, ein Deutscher. Und in so 50 Gramm, ja, stecken 1,5 Kilogramm Rindfleisch drin. Und die kochen quasi einfach das Rindfleisch so lange, bis das ganze Wasser ganz, ganz klein, und dann wird es püriert und gemixt und dann wird das ganz, ganz doll konzentriert, also hochkonzentriert, und dann hast du so eine schwarze Schuhcremeartige Paste in so einer Mini-Dose, und in so einer Mini-Dose sind 1,5 Kilogramm Rindfleisch drin, und wenn du so eine Messerspitze in Wasser tust, ja, schmeckt das sofort, als hättest du da irgendwie eine Kuh drin gebadet.
Krass.
Wahnsinnig toll für Suppen und so, und es hält eben.
Und man braucht nur ein paar Tropfen, das ist wie Ohrentropfen, ein paar Tropfen rein und alles ist in Bewegung.
Ist wie
oder wie Nasentropfen. Bisschen ist es auch, ein bisschen so wie die Kannibalen das früher gemacht haben.
Man soll das in den Ohren übrigens über nicht rausnehmen, ne? Olli, du bist da, ich weiß, du bist ein Ohrentyp.
Ja.
Du bist ein Schmalzi. Das soll man nicht. Das ist ja für was da. Das schützt das Innenohr vor
das Ohr Viren ist ein so selbstsäuberndes Organ, das weiß ich schon lange.
Genau. Ja. Das ist letztlich wie die Scheide und der Penis. Das säubert sich alles von alleine.
Ach, der Penis auch. Wirklich, das ist gut zu wissen. Dann ist ein Arbeitsgang, ein Waschgang weniger abends jetzt. Super.
Abends?
Morgens und abends natürlich. Aber das ist ja
das Thema ist Veränderung.
Das ist eine Information, die mir hilft, mein Tagesablauf, weil es dauert hier morgens. So lange wie eine Frau morgens braucht, um sich im Spiegel zu schminken, brauche ich, um meinen Penis zu säubern. Was machst du denn da so lange auf Toilette, Olli? Ach, ich bin gleich da. Was machst du denn da schon wieder hier mit den Q-Tips? Die sind doch gar nicht für die Ohren.
Das ist Schrubbgeräusch.
Ja, es ist der gerechte Ausgleich, weil die Frau so lange vom Spiegel braucht. Angeblich, ja. Klischee.
So.
Jan, du warst.
Also, das Thema ist Veränderung. Es gibt so viele Dinge. Also, seit vorgestern ist das iPhone 6 in den Läden. Wir haben übrigens letzte Woche vergessen, über die Apple Watch zu sprechen. Das haben uns auch viele Leute nachgetragen. Das können wir heute gerne auch nochmal nachholen. Also, Apple Watch, mein erster Eindruck, ganz kurz, also diese Uhr, diese neue von Sarah
Apple,
Wiener.
Von Sarah Wiener, was? Die Uhr, genau, mit dem Kümmel und mit dem Marillen.
Die neue Kümmeluhr von Sarah Wiener. Die Marillenuhr. Ich würde sagen, also ästhetisch ist okay, aber ich trage seit 15 Jahren keine Uhr mehr, weil es einfach immer geschwitzt hat darunter und man musste sie abmachen beim Sport. Und das ist mir immer zu stressig gewesen, und jetzt habe ich mich so daran gewöhnt, meine schönen Handgelenke uhrfrei zu tragen. Ich habe erst wieder darüber nachgedacht, als du vorletzte Woche, glaube ich, von Rolex geschwärmt hast.
Ja, ich habe ganz viele Leute, die haben mir Links geschickt von Seiten, weil ich ja tatsächlich mir eine schöne Uhr kaufen will. Ich weiß gar nicht, ob es eine Rolex werden soll oder eine andere Uhr. Ich will einfach eine schöne Uhr haben, die ein bisschen was wert ist und die ich vielleicht irgendwann meinen Kindern vererben kann.
Naja, die Apple Watch auf jeden Fall ästhetisch.
Ja, die kann man nicht vererben.
Eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, naja, weiß man nicht. Also, aber dann ist die Batterie alle. Das würde mich nerven, dass man noch so ein Gerät hat, was man wieder an den Stecker anschließen muss, immer wieder aufladen muss jede Nacht. Aber ich sag mal so, die Notwendigkeit einer Uhr oder der Nutzen im Alltag, den können wir noch gar nicht einschätzen. Ich glaube, das ist genau wie mit dem iPhone. Da haben auch damals alle gesagt, als ich da irgendwie so ein Verrückter hinterhergelaufen bin 2007 und mir so eins aus Amerika organisiert habe, weil es das damals noch gar nicht irgendwie mit halbem Jahr Verzögerung nur bei uns gab.
Das haben wir früher mit Jeanshosen gemacht.
Das brauchst du ja gar nicht. Ist doch scheiße, auf so einem Display rumzudrücken. Ich brauche Tasten. Aber das hat sich relativ schnell in doch allgegenwärtige Begeisterung gewandelt. Und deswegen weiß ich nicht genau, ob diese ganze Ablehnung von diesen ganzen Early Adopters der Apple Watch gegenüber, ob das nicht eventuell ein bisschen zu vorschnell ist. Aber weiß ich nicht, auch nicht genau. Also ich glaube.
Also darf ich dazu was sagen, Jan? Ich glaube.
Nein, darfst du nicht.
Das sind halt Produkte, die darf ich nicht. Okay.
Doch.
Das sind halt so Produkte, die alle so gerade helfen, so zeitlich irgendwie angepasst sind wie ein iPhone oder so. Aber du kannst es, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht vererben wie eine schöne Uhr, die handgearbeitet wurde. Du willst ja auch nicht ein altes iPad an deine Kinder vererben und sagen, hier ist mein altes iPad von früher, da sind noch geile Sachen drauf, guck dir das mal an. Also und genauso ist es auch mit der Apple Watch, die willst du auch nicht. Und deswegen sind so eine Sachen irgendwie, ich behandle die auch nicht gut, diese Apple Sachen. Ich habe ein iPad, ich habe ein iPhone. Also ziemlich viel, aber ich behandle es nicht gut, weil es einfach Gebrauchsgegenstände sind. Und es gibt so Leute, die haben das in so Hüllen drin, ihr Ei. Und bei mir sieht das Ding nach 2 Wochen aus, als wenn ich 20 Jahre damit irgendwie mich im Keller eingeschlossen habe und, naja, gearbeitet habe. Aber...
Penis gereinigt.
Naja, sorry, hab ich jetzt noch was auf dem Mund. Auf alle Fälle, das ist alles nichts wert. Das ist nicht so viel wert wie jemand, der mit Leidenschaft daran arbeitet, wie er zum Beispiel das Gehäuse einer Uhr und hier und da... Deswegen bin ich da auch immer nie so euphorisch, weil ich weiß, im halben Jahr kommt dann wieder ein neues iPhone, dann gibt es ein neues Update. Und wie lange soll man die Euphorie jetzt ein ganzes Leben lang sich immer wieder so neu erzeugen? Oh, neues Betriebssystem. Oh, wie geil. Oh, jetzt ja, das neue.
Aber die Vollidiotenschlangen waren noch relativ lang, auch am Kudamm in Berlin.
Weil es immer viele Vollidioten geben wird, Jan. Das ist ja auch immer, die Schlangen werden auch immer lang sein bei den Böse-Onkels-Konzerten. Die Schlangen werden immer lang sein, wenn das neue iPhone rauskommt. Die Schlangen werden immer lang sein, wenn es einen DVD-Blu-Ray-Player gibt. Für 99 Euro oder 59 Euro. Und nicht, weil das irgendwie geiles Zeug ist, sondern weil die Idioten draufstehen.
Naja.
Das wird schon wieder hassig.
Ja gut, wäre das auch abgehandelt. Ne? Also iPhone 6 ist egal, ist nur ein bisschen größer. Ist mir wirklich auch zu blöd, da anzustehen. Jetzt,
aber das, warum steht man an? In 2 Wochen kannst du es überall haben, oder? Man steht doch nur die ersten 3 Tage an.
Ja, dann, aber du willst von der ersten Charge, die noch so ein bisschen fehlerhaft schlecht produziert ist, willst du welche haben, wo die ersten Fehler noch mit drin sind. Sammlerwert und so. Mittlerweile kannst du das erste iPhone, was wir vor 3 Jahren alle weggeschmissen haben, wieder wie der erste Gameboy, auf einmal eine Menge wert. Sammlerwert und sowas. Und
deswegen Nostalgiker. Wir müssen jetzt ein bisschen Musik und wir machen, ja, wir kriegen ein Zeichen
Mann,
schon
die Musik immer, die nervt mich so.
Die nervt mich auch, Wahnsinn. Wieso gibt es eigentlich im Radio so viel Musik? Wird das sich eigentlich mal ausgedacht, ne?
Das weiß ich auch nicht. Also, bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hey, wir sind zurück.
Hey, welcome back. Olli, kannst du nicht mal was von deinem iPad spielen? Von deinem Apple-Android-Pad? Android?
Ich hab ganz viele neue kleine Einspieler gemacht, die ich alle noch nicht raufgepackt habe, weil ich letzten 2 Nächte Schlafprobleme hatte.
Spiel einfach mal einen alten, ist auch nicht schlecht. Die Leute lieben das. Retro.
Jetzt mache ich überhaupt, willst du eine Kritik haben, Jan? Willst du eine Rubrik haben?
Ja, gerne.
American Nails.
Mit Jan Böhmermann.
Die schönsten Nagelmotive. Komm, lass den Scheiß, wir sind hier technisch, wir kommen hier jede Woche hin. Hier ist noch nicht mal ein Tisch aufgebaut, wenn ich hier ankomme im Büro. Und das iPad kann nicht laut gefahren werden. Scheiß heute auf den Einspieler. Hast du das gehört?
Ich habe das jetzt gehört, American Nails. Und ich würde sagen, der absolute neue Megatrend ist von Jonathan Ive, Joni Ive, wie er jetzt mittlerweile heißt, der designte Apple Nail. Das ist ein Nagel mit so einem kleinen Mini-Display drauf, wo man endlich, das ist so einfach so ein French Nail, mega lang, und da ist ein kleines Display eingearbeitet, wunderschön, extrem ästhetisch und wert. Und man kann das vor allen Dingen per Bluetooth koppeln.
Wollte ich gerade fragen, Bluetooth ist dran am Fingernagel oder was?
Am Fingernagel, genau, also mit dem iPhone koppelbar. Und man kann das natürlich nur mit langen Fingernägeln bedienen.
Ja.
Und das ist jetzt sogenannte Apple Nail. Und da kannst du alles als Parkschein benutzen, steckst einfach den Nagel in den Schlitz rein, wo du normalerweise einen Parkschein reinsteckst, dann geht die Schranke auf und alles kann man mobil mit bezahlen. Man kann sich ein BVG-Ticket. Also alles auf diesem Apple Nail. Ganz mega praktisch. Man kann auch mit telefonieren, muss sich den Nagel ins Ohr stecken, ganz tief rein und dann kann man damit auch telefonieren sogar.
Cool. Du, das ist der American Apple Nail sozusagen, ja?
Das ist der Apple Nail. Das ist der neue Apple Nail. Da stehen die Leute jetzt schon um einen ganzen Block am Nagelstudio jetzt.
So wie Apple Voy.
Nagelstudio.
Apple Voy, Apple Nail.
Im Retail Nail Store.
Apple Voy gab's immer bei der Blaue Bock, ne? Hier, da haben die immer.
Du, ja, ich habe früher bei HR3 gearbeitet,
ja.
Im hessischen Mega-Radio. Und da gab's auch mal, weil das Einzige, was dieses ausgedachte Bundesland Hessen wirklich gemeinsam hat oder wo man sich drauf einigen kann, ist so ganz billige Folklore. Und Bembel und Apple Voy musste zwangsläufig in jeder zweiten Moderation untergebracht werden, damit das Land nicht auseinanderfällt.
Yeah.
Und das war,
Identität stiften, sozusagen.
Ja, das ist ja in Hessen ein Riesenproblem, weil die Nordhessen haben ja mit den Südhessen nichts miteinander zu tun. Das ist ja, die einen sind ja quasi Niedersachsen und die anderen sind eigentlich Bayern. Und das muss man dann irgendwie in diesem künstlichen Bundesland, muss man sich irgendwas ausdenken, was die Leute zusammenhält. Deswegen gibt es auch einmal im Jahr in Hessen den fucking Hessentag, wo irgend so eine Inzestmetropole irgendwie so eine Hüpfburg aufbaut und dann kommt da der Ministerpräsident mit seinen leuchtenden gelben Zähnen.
Und man wundert sich, warum die Kinder alle so hässlich und gleich aussehen, die da auf der Hüpfburg rumhüpfen, oder?
ja, genau. Und das ist dann der Hessentag. Überhaupt, das ist allgemein, war das für mich eine sehr prägende Zeit, wo ich auch relativ schnell gedacht habe, ich brauche mal Veränderungen. Da bin ich bei HR3, habe ich dann... Übrigens, hey Olli,
ja?
Wir dürfen nicht so viel über Inside, aber meine Sendung bei RTL ist abgesetzt worden.
Wirklich? Nach 3 Folgen oder was?
Ja, nach 3 Folgen. Obwohl, ich glaube, die haben die 4. jetzt gesendet. Und herzlichen Glückwunsch zur Nominierung des Deutschen Fernsehpreises und gratulier mir doch mal auch bitte.
Bist du mit der Sendung nominiert, mit der du abgesetzt worden bist?
Ja, mit der RTL-Sendung. Das Allergeilste ist, dass die Leute gedacht haben, nachdem du das verraten hast auf dem Parkfest von Radio 1,
ja,
und ich gesagt habe, ich darf darüber nicht reden, haben die gemutmaßt, ist egal. Auf jeden Fall ist das.
Dass du für deine andere Sendung auf ZDF Neo einbekommst.
Ja, ich weiß nicht, was ich da
weißt du, was ich, soll ich was sagen? Die Sendung hätte es auch viel mehr verdient. Jetzt mal ganz ehrlich, so ich auch als Fan deiner Kunst, deiner Sachen, die du seit Jahren machst, der dich beobachtet, der dich gefördert hat, der mit dir geschlafen hat, um dich in die richtigen Chefetagen zu bringen, der sagt dir, du hättest für die ZDF Neo-Sendung viel mehr einen Fernsehpreis verdienst.
Hätte Fahrradkette, das kann man sich nie aussuchen.
Ich habe die andere Sendung aber nie gesehen. Ich habe die andere Sendung auch nie gesehen.
Ich auch nicht.
Gehst du hin zur Preisverleihung?
Ja, ich werde wahrscheinlich an dem Abend krank sein.
Gehst du nicht hin oder gehst du hin? Ich war noch nie auf so einem großen Teil. Ich war mal auf einer 1-Live-Krone, aber das ist ja unwichtig. Das ist ein unwichtiger Radiosender, den interessiert keiner.
Ich vermeide ja auch solche Feierlichkeiten. Ich war jetzt zum ersten Mal letzte Woche, bin nur deswegen hingefahren, weil ich mir, wie alle anderen auch, sich angucken wollte, was Netflix da an den Start bringt. Die haben in einer komischen Oper in Berlin.
Netflix ist diese neue Pay-TV-Geschichte im Rechner, wo du dir Musik und Filme und alles
Streaming-Dienst, genau. Also extrem erfolgreich in Amerika und jetzt auch gestartet in Deutschland, eigentlich also als 5. oder 6. Streaming-Plattform, weil es gibt ja schon Watch Ever und Maxdome und so. Und dann bin ich da hingefahren, habe mir das angeguckt und habe gedacht, mal gucken, wer da alles kommt. Und ich laufe da rein und das Erste, was ich sehe, sind sämtliche Hierarchen von allen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die so ganz verschämt mit dem Gläschen Hugo, Bären-Hugo rumstehen und dann sich so ganz peinlich ertappt fühlten, als man sie dann gegrüßt hat, weil die alle so ein bisschen mit so einer Mischung aus Angst und Neid geguckt haben, was die so an den Start bringen. War aber auch, also ich gehe eigentlich nie zu irgendwelchen Partys, also ganz nie.
Ich habe jetzt überlegt.
Aber die schönste ist die vom Fernsehpreis, finde ich. Also warst
du schon mal?
Eine gute Stimmung. Ja, da war ich schon ein paar Mal.
Ich bin gerade überlegen, ich hätte letzte Woche angeben sollen, ob ich hinkomme oder nicht. Ich habe noch keinen Fax zurückgeschickt. Die haben mich gefragt, kommen Sie mit Begleitung? Und ich habe mir überlegt, was soll ich da? Also ich würde, wenn ich gewinne, gerne auf die Bühne gehen und Danke sagen. Aber man weiß ja gar nicht, ob man gewinnt. Und ich glaube, dass ich mich auf solchen Veranstaltungen einfach ganz schnell wahnsinnig verloren fühle, weil ich natürlich gerne vor der Kamera Quatsch mache oder gerne rede. Aber so wenn ich so normal unterwegs bin, habe ich Probleme, Menschen kennenzulernen. Ich gehe nicht auf Leute zu und so. Und ich würde da wahrscheinlich nach 3 Minuten mich fühlen wie der allerletzte Fernsehpreis. Also so verloren. Und würde dann da rumstehen und würde mich nicht wohlfühlen. Und würde dann auch irgendwann alleine heimlich einen polnischen machen, also abhauen und würde auch, ich müsste auch jemanden mitnehmen, mit dem ich mich durch den Abend kämpfen kann und so. Ich glaube, ich mache das nicht.
Ich werde wahrscheinlich keine Zeit haben. Ich bin wahrscheinlich krank.
Ja.
Und aber ich kann jetzt trotzdem, wenn du noch nie da warst, geh da mal hin, weil die Stimmung ist eigentlich immer gut. Es sind ja immer nur...
Ja, dann klatschst du mit Leuten ab, die du aus dem Fernsehen, die man so kennt. Auf einmal ist man Kollegen oder so. Und dann sagt man hier, liebe Branche, liebe Kollegen. Und ich bin keine Branche und kein Kollege. Ich bin da zufällig überall reingerutscht in meinem Leben.
Du bist ein Wildpferd.
Ich bin wild. Mich kann man nicht
zählen. Ein einsamer Luchs.
Ich bin ein einsamer Luchs. Ich würde da wahrscheinlich wirklich irgendwann auf der Party, wenn auch Leute um mich herum sehen, und da sind ja auch so wahrscheinlich Kamerateams, die machen dann Interviews mit einem. Ich würde mich dann voll melancholisch fühlen und traurig und würde dann heimlich weggehen. Weil ich dann auch sehe, dass ich da einfach nicht zugehöre. Ich glaube, das ist nicht gut für so wie ich mich das ist jetzt auch sag mal Jan, warst du nicht gestern im Kino? Ich wollte dich gestern Abend anrufen, hast du gesagt, du warst im Kino.
Ja, ich habe gestern Abend ich habe gestern Abend Anton Corbijns neues, in Anführungsstrichen, Meisterwerk A Most Wanted Man gesehen. Der letzte Film von Philip Seymour Hoffman, der auch schon so ein bisschen den ganzen Film über aussah, als wäre das sein letzter Film, muss man mal ehrlich sagen.
Wirklich, sah der schon
ganz fertig? Schlechte Haut, überall so blaue Flecken, Durchblutungsstörungen und der sah, also hiermit sei offiziell bestätigt, sanft und sorgfältig, das Predigt der Filmrubrik.
Ja.
A Most Wanted Man ist der schlechteste Film, den ich seit 3 oder 4 Jahren gesehen habe. Anton Corbijn ist für mich dann der neue, der Uwe Boll für Akademiker.
Ja, da bin ich, ich bin aufgestoßen. Jetzt sag ich mal von, ich finde Anton Corbijn als Regisseur immer überbewertet. Hat tolle, prägende Fotos bestimmt gemacht, hat aber auch immer so einen Stil gehabt, den hat man irgendwann noch durchgehabt. Ja, aber ich fand selbst Control nicht so gut. Diesen Joy Division Film, der war mir auch zu überbewertet. Also, der war ganz schön gefilmt, aber so war die Geschichte von Joy Division auch nicht von Ian Curtis und so. Das ist alles
ja,
der,
also Control war also das erste, was ich gedacht habe bei Most Wanted Man, was für eine verkackte Fördergeld-Abzieh-Wichs-Scheiße. Da lief dann, als ich Daniel Brühl da schon durchs Bild hab wackeln sehen, habe ich direkt gewusst, ach du je.
Nee,
ich
hab's 8.000 Euro pro Minute auf dem Bildschirm bekommen.
Nee. Also als ich gesehen habe, dass wie viele Förderanstalten da beteiligt sind, das war ja quasi, erst kam der Name von Anton Corbijn, ein Film von Anton Corbijn, und dann kam irgendwie Medienbord, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig, alle 7 Filmförderungen, und dann wackelte da Nina Hoss durchs Bild und Daniel Brühl und alle Leute, die quasi
weißt du, was darüber nicht, spar dir mal deinen Hass und leg dir deine Worte zusammen. Wir müssen noch mal einen kleinen Song spielen. Herbert Grönemeyer hat doch auch mitgemacht, ne? In dem neuen Film.
Ja, genau. Und hier kommt Herbert Grönemeyer. Ja. Was soll das?
Was soll das
Ding?
Was und soll das?
UFM.
Hey, Herbert Grönemeyer, hey, war das gerade.
Komm mit meiner Börse.
Soll das? Für eine Betrogene. Wie was? Für eine betrogene Nacht hätte ich dir vielleicht
nichts gesagt.
Hätte mich fast schockiert. Wie ist denn das bei dir? Bist du eigentlich so offen wie... Kannst du Herbert da verstehen, dass er sauer war, dass er sich gleich niemand anders verliebt hat? Bist du auch ein offener Beziehungstyp, oder?
Ich bin offener Beziehungstyp. Also ich bin auch da, was du so beruflich bist, bin ich privat, ich bin ein Wildpferd. Für mich ist das letztlich, weißt du, durch unsere enorme Geld, was wir hier vom Radio bekommen, werden wir wahrscheinlich noch in kryogenischen Tankbehältern bis 110 runtergekühlt. Aber theoretisch muss man, lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Denke ich übrigens immer beim Twittern. Ich bin ja Twitterer.
Bist du auch nicht Facebooker, verletzt, wenn deine Partnerin dann jemand anders hat? Bist du
ganz das ist mir egal. Das ist mir egal. Das ist mir wirklich. Ich bin relativ. Das ist nicht egal. Aber ich. Meine ehrliche Einstellung ist, machen wir uns mal nichts vor. Wir sind halt triebgesteuerte, biologisch, also wir sind halt doch Tierchen. Ja, wir sind schon. Und dieses ganze kulturelle Konstrukt von Beziehung ist eine schöne Sache und finde ich, sollte man hochhalten und so und Treue und so und alles gut. Aber man kann letztlich gegen das Animalische, da kann man sich noch so drum wehren. Das geht nun einfach nicht. Und das ist halt eine Frage der Einstellung. Und der, wie man das...
Genau, und deswegen sind wir beide ja auch immer getrennt in unseren Kabinen, wenn wir diese Sendung aufnehmen, wegen dem Animalischen.
Weil ich weiß, wenn wir zusammen im Raum sind, dann ist da so viel Sex in der Luft.
Dann würde 2 Stunden stöhnen irgendwie nur hier durch den Äther fließen. Das ist völliger Quatsch. Lass uns nochmal kurz zurückkommen zu dem neuen Film von Anton Corbijn. Most Dangerous Man oder Most Simple Man?
Most Wanted Man. Also William Dafoe spielt mit. Philip Seymour Hoffman.
Was mich interessiert, ist, Grönemeyer spielt da auch wieder mit, oder?
Ja, aber in so einer... Herbert, hast du Lust mitzuspielen? Auf jeden Fall. In 2 Szenen haben sie ihn extra in eine Szene reingebaut, wo er einmal neben Philip Seymour Hoffman aus dem Hubschrauber steigen darf. Also dieser Film ist wirklich, das meine ich durchaus ernst, dass Anton Corbijn ist für mich sowas wie Uwe Boll für Akademiker, weil alle Zutaten, wo Leute, die gerne mal in so einen tollen Film gehen, die hat er eingebaut. Also es sind Stars, in eine Megastar-Besetzung. Die Bilder sehen toll aus, aber die Figuren sind, das ist ein John le Carré Buch, was er verfilmt hat. Oh. Und das ist so, der hat so keine Ahnung vom Stoff gehabt, die Figuren sind so eindimensional erzählt. Jeder Dialog ist sowas von unglaublich, ist wie ein extrem teurer, extrem schlechter Tatort.
Ich finde auch Anton Corbijn ist für Leute, die denken, sie tun sich auch was kulturell Großes an. Das ist genauso wie Leute, die denken, sie sind total urban-mäßig drauf, wenn sie den Bonner Vista Social Club zu Hause hören und dann barfuß irgendwie mit Kastagnetten über den Parkettboden tanzen und dann denken, sie sind gerade total mit der Folklore Kubas irgendwie. Genau. Das ist wahnsinnig schlimm. Anton Corbijn auch so, der holt eine Starbesetzung, filmt in Schwarz-Weiß ganz oft auch und lange Bilder.
Ja,
inhaltlich sind die Bilder toll, weil der Kameramann gut ist.
Also Schwarz, also Control, ich habe früher, als ich noch jung und aktiv war, habe ich viele Februarmonate damit verbracht, auf der Berlinale abzuhängen und mir haben jeden Tag 5 Filme angeguckt. Und Schwarz-Weiß waren immer nur die Filme, wo man dann irgendwie gemerkt hat, ach du Scheiße, die Beleuchtung ist kacke, der Film trägt inhaltlich nicht. Was machen wir, um das Ding irgendwie zu retten? Wir knallen Opernmusik drunter und ziehen das Ganze in Schwarz-Weiß. Und ich behaupte, das war bei Control nicht anders. Und es ist einfach dieser Gruppendruck, den du hast im Kino, im Programmkino, wenn du diesen Film siehst, im Most Wanted Man, mit den ganzen Studienräten, den Akademikern und diesen Filmexperten von der HFF, Konrad Wolf, die dann da die Hand ans Kinn tun und sagen, Mensch, ein toller Film. Man kann den scheiße finden, man muss den scheiße finden, denn der Film ist scheiße. Der ist zwar schön gefilmt, aber es nützt nichts. Ein Film ist nicht, das ist nicht eine Aneinanderreihung von schönen Fotos, 24 oder 25 in der Sekunde, sondern das muss, das ist... Das muss
wie mit, inhaltlich. Das ist mit schönen Sachen. Das ist wie mit einem schönen Menschen. Wenn der scheiße ist, findest du ihn trotzdem nicht geil, ne? Auch wenn er schön ist. Und mit einem schönen Film ist schön gefilmt, aber inhaltlich nichts wert. Findest du auch nicht gut, genau, ne?
Ja, und diese, also wirklich diese Medienbord-Anzapferei und dann, der Film hätte genauso gut woanders spielen können. Die Schauspieler, die deutschen Schauspieler drinnen haben allesamt keine gute Figur gemacht. Allein wie die schon hießen. Dass irgendwie, Nina Hoss. Nina Bott ist die
Nina Hoss, und
Nina Hoss ist die andere.
Nina Hoss ist eine Schauspielerin, deren Namen ich seit Jahren höre. Ich habe aber kein Bild vor Augen. Ich weiß nicht, wie Nina Hoss aussieht.
Ja, wenn du sie siehst, dann weißt du, wer es ist. Und sie spielt irgendwie die deutsche Geheimagentin Erna Frei. Und die heißen alle Erna, Karl und Otto, damit auch der letzte blöde Amerikaner versteht, dass man in Deutschland ist. Und dann hat irgendwie Günther Bachmann, Philipp Simon Hoffmann spielt den deutschen Geheimagenten Günther Bachmann. Mhm. Und in einer Sequenz ist der in einer Konferenz und hat so ein Namensschild vor sich stehen. Und der heißt auf dem Namensschild aber nicht Günther Bachmann, sondern Gunther Bachmann, weil sie wahrscheinlich kein Ü hatten oder nicht wussten, wo es auf der Tastatur ist. Dann haben sie einfach Günther Bachmann dahin geschrieben. Oder die spielt in einer Bank, in der William Defoe, der Bankvorsitzende ist. Und dann kommt ihr da raus und du siehst offensichtlich, das ist nicht die Bank, sondern das ist da hinten in Hamburg dieses komische Kontorhaus. Und die haben auch nicht mal das abgeklebt. Das ganze Bühnenbild und Setdesign, also...
Ich merke schon, du bist
nicht... Der stimmt über, vorne du, und hinten, ich bin richtig...
Du bist überhaupt nicht warm geworden mit dem Film, ne?
Nee. Ich war wirklich nur da drin, weil man denkt die ganze Zeit, es passiert vielleicht noch was. Es passiert aber nichts. Es passiert gar nichts
den ganzen Film. Meinst du jetzt mal eine Theorie von mir? Philipp Simon Hoffmann hat wieder mit Heroin angefangen, weil er unter der schlechten Regie von Anton Corbijn gelitten hat.
Ich war nicht der Einzige gestern Abend, der das beim Rausgehen gemurmelt hat. Das ist nicht ohne Grund, wenn Philipp Simon Hoffmann letzter Film gewesen ist.
Dass der so depressiv war auch und dachte, Alter, was für einen Kack mache ich hier gerade? Ich kriege hier irgendwie 3,5 Millionen, muss aber hier unter diesem... dusseligen Holländer, der ganz gut mit der Fotokamera umgehen kann, irgendein Film, ambitionierten Film drin, der letzte Schrott ist. Ich will wieder was haben hier. Also ohne jetzt zu makaber zu werden, aber man weiß es ja nicht, ne?
Das Pitching, Anton Corbijn, Philipp Seymour, pass auf, ich mache einen Film, halte dich fest, Story ist egal, aber ich habe eine 5D. Ich habe eine richtig gute.
Geil.
Das ist eine Fotokamera. Mit der kann man aber auch, ist jetzt in Berlin ein heißer Scheiß. Das machen diese ganzen Agenturen, die so einen dicken Hund haben, der Agenturchef ist. Die haben auch alle eine 5D im Regal. Und wenn die was filmen, dann sieht das richtig geil aus. Ist halt immer noch inhaltlich die gleiche Scheiße wie vorher, aber es sieht richtig geil aus. Oder eine 7D sogar.
Dann holen sich einen runter auf die geilen Bilder und sagen, oh, Alter, Mann. Die Bilder.
Komm, wir ziehen da so ein J.J. Abrams Lensflare rein und dann, oh, ist die Sonne und macht dann so schöne Reflexionen auf der Linse. Oh, wir sehen so urban aus, wir sehen so jung und frisch aus und die Frauen haben alle so asymmetrische Ponys. Und wir machen einen Film, Anton. Und dann hat er den überredet und dann hat er den Film sich angeguckt und hat gedacht, oh Mensch, ich schließe mich mal zu Hause ein.
Sag mal, kennt ihr jemanden guten Dealer in Berlin? Die haben noch in Berlin gedreht, oder?
Ja, in Hamburg haben die gedreht.
In Hamburg.
Ja.
In Hamburg.
Also es ist wirklich eine absolute, also ein beschissener Film.
Weißt du, was ich nicht machen werde die nächsten Tage? Mit diesem Film angucken. Ich habe nämlich von vielen Seiten ein schlechtes gehört. Also das will ich nicht machen. Ich werde schön was anderes gucken. Ich habe einen guten Film gesehen gerade. The Raid 2, japanischer Actionfilm. Nicht koreanischer, glaube ich, ist das. The Raid. Tolle Bilder, auch inhaltlich wahnsinnig gut gemacht. Eine richtig tolle Geschichte von einem, der undercover-mäßig in den Knast kommt, weil er sich rächen will und für die Polizei arbeitet. The Raid 2, man muss den ersten Teil auch nicht sehen, eine Symphonie. Wenn du Oldboy gesehen hast, der einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, dann wirst du auch The Raid 2 lieben. Also ist in dem gleichen Stil, tierisch guter Film. Jan, jetzt gibt's erstmal Nachrichten, jetzt gibt's richtige Nachrichten aus dem ganzen Welt. Oh. Und in der zweiten Stunde reden wir beide mal darüber, welche Veränderungen wir uns für nächstes Jahr und auch für den Herbst vorgenommen haben. Bei mir gibt's einige. Persönliche Veränderungen und auch wie man den Blick auf die Welt schmeißt und so. Das werden wir alles in der zweiten Stunde machen. Bis gleich.
Ich hab noch einen Penis im Mund.
Sorry. Aber nicht mein. Meiner ist noch am Putz. Ich bin noch geputzt gerade.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Das ist die große Problematik in Deutschland. Weil einer ein bisschen zu viel Geld verdient. In Amerika drüber. Michael Jordan verdient 100 Millionen Dollar. Da klatscht der Nachbar Applaus. Und bei uns musst du aufpassen, dass sie nächsten Tag die Reifen nicht klauen.
Tja, das sind immer die großen Weisheiten von Mario Basler. Wir sind zurück, sanft und sorgfältig. Mit Jan Böhmermann.
Und Oliver Schulz. Olli, wenn mir eins nicht fehlt, dann ist es Geld.
Schulz.
Ich war schon überall.
Ich weiß genau, dass du mir diese beiden Sätze jetzt lange. Aber ich bin dieses Jahr, die letzten 2-3 Jahre so oft rumgereist, habe viel gearbeitet, habe wenig Zeit gehabt, Geld auszugeben. Und jetzt habe ich mal 50 Euro auf Tasche und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, große Veränderung, das Thema der heutigen Sendung.
Große Veränderungen werfen ihre Schatten voraus.
Hast du viele?
Persönliche Veränderungen. Wir haben uns technisch weiterentwickelt. Neues iPhone raus die Woche. Schottland ist doch wieder Teil Großbritanniens. Und wir werden jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen. Olli, erstmal, apropos, ich sehe gerade auf dem Plan hier. Die großen 5 haben wir heute auch wieder, Olli.
Ja, was haben wir denn heute für großen 5?
Die großen
5 Veränderungen.
Die großen 5 Bundesländer sehe ich hier gerade. Die großen haben wir schon gemacht. Das haben wir schon mal gemacht.
Ja, das haben wir schon mal gemacht, die großen 5 Bundesländer.
Gleich wissen wir, welche großen 5 wir haben. Gleich.
Die großen 5.
Die großen 5, großen 5. Nein.
Meine Veränderung zum Beispiel ist, dass ich mit Sport angefangen habe, tatsächlich. Und zwar, dass noch niemandem erzählt habe, sondern im Klammheimlichen mache, weil ich das peinlich finde, wenn Leute sofort anfangen, ja, ich habe die Ernährung umgestellt, ich mache Sport. Aber jetzt, ich meine, ich habe diese Sendung, wir müssen das mit Content füllen hier. Und deswegen erzähle ich es jetzt einfach mal. Ich habe tatsächlich mit Joggen angefangen und mit Rückentraining, Jan, und mache jetzt tatsächlich 2-mal die Woche Sport. Ist sehr, sehr ungewohnt. Tatsächlich. Und ich will gar nicht geil fit werden und hier so ein Hardbody. Ich mache das einfach, weil ich schon 2-mal Bandscheiben Probleme hatte und weil ich nun mal auch Verpflichtung habe, Leuten gegenüber älter zu werden. Dass ich nun mal, wenn ich jetzt niemand hätte, ne, Jan, wenn du niemand hättest, keine Kinder, kein gar nichts, würdest du dich um dich kümmern? Würdest du trotzdem versuchen, alt und fit zu werden? Oder brauchst du, dass jemand da ist, der dir eine Motivation gibt, warum du überhaupt dich um dich kümmern musst?
Nee, brauche ich nicht. Also ich bin ja auch noch 7 Jahre jünger als du. Ich hab jetzt die Woche mal gemerkt, ich habe so eine leichte haarige Fettschürze, die sich so langsam unter meinem T-Shirt breit macht. Das ist eine Sache von einem halben Jahr, dann halte ich es auch nicht mehr aus, dann muss ich auch irgendwas machen. Aber erfahrungsgemäß ist es bei mir immer so gewesen, dass die Fettschürze ist auch die Sommerfettschürze. Und sobald ich anfange zu arbeiten, jetzt geht die Sendung wieder los und so und die Fernsehsendung, da bist du eh die ganze Zeit auf Dampf.
Ja.
Da schmilzt das eh wieder von alleine.
Das stimmt.
Und Sport mache ich eigentlich, also ich sag mal so, ich mache keinen Leistungssport oder so, aber ich würde ihn nie machen.
Ich mache jetzt auch nicht so Massetraining oder hier alles definieren, sondern einfach nur ein bisschen, dass der Körper ein bisschen im Schuss bleibt. Aber
ich bin so ein Beweger, ich fahre Fahrrad viel und ich gehe gerne rum und laufe viel und bin oft mal im Schwimmbad oder so. Also solche Sachen mache ich schon.
Ja, das ist aber
nicht so, aber nur hobbymäßig.
Also ja, hobbymäßig, damit man was macht. Aber das würdest du auch machen, wenn du jetzt ganz allein ein Loner wärst, so ein Lonely Wolf.
Ganz alleine?
Ja.
Wahrscheinlich nicht. Würde ich wahrscheinlich zu Hause sitzen, würde mir irgendwie einmal im Jahr bei Real so ein 3000er Pack Ramen-Nudeln kaufen und dann nur irgendwie, um ab und zu mal ein bisschen Cola vom Kiosk zu holen, den würde ich die Wohnung verlassen.
Es gibt beim Arzt irgendwo jetzt diese Diät, wo du so Elektronen an deinem ganzen Körper kriegst und dann bewegst du dich 3 Minuten und dann kriegst du dadurch Wahnsinn in den Muskeln. Ich glaube, wenn ich nichts zu tun hätte und Geld ohne Ende hätte, dann würde ich einfach all diese ganzen Experimente machen, nur um zu sehen, ob das irgendwas bringt. Und nur um mich meinen Körper an Elektronen anzuschließen und zu sehen, dass ich dann innerhalb von 2 Wochen, wenn ich das jeden Tag mache, aussehe wie Ralf Möller.
Pass auf, jetzt wo du schon mal diese persönliche Geschichte von dir erzählt hast. Ne? Ich möchte auch mal, dass du jetzt Sport machst. Ja. Ich möchte mich auch mal öffnen, auch auf einer körperlichen Ebene möchte ich mich dir öffnen. Endlich mal wieder.
Hat übrigens einer geschrieben, Kritik über unsere Sendung. Kaum einer schafft es so gut wie Olli Schulz, den großen Zyniker Jan Böhmermann dazu zu bringen, seine ehrliche Seite zu zeigen. Habe ich gelesen.
Welche Leute. Ehrliche Seite denn?
Weiß ich auch nicht.
Also vergiss... Also,
jeder weiß, dass du ein verlogener Hund bist.
Weißt du, das ist eine total niedliche Vorstellung, dass man denkt, dass wir irgendwann vergessen, dass wir hier auf Sendung sind. Dass wir natürlich nur Sachen erzählen, von denen wir wissen, dass wir die gerne erzählen, dass wir raushauen können. Ne?
Also natürlich,
manchmal aber auch nicht.
Nervt dich das auch so? Also ich kriege immer so oft den Authentizitätsbonus, dass alles immer so ehrlich ist. Dabei ist man ja auch nicht nur ein kompletter Einzeller, sondern weiß natürlich auch, dass manche Sachen ganz gut ankommen. Ohne, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Olli, sag mal, du bist gar nicht so authentisch wie du bist anders.
Ich bin gar nicht so authentisch, wie ich bin. Und so authentisch bin ich nämlich gar nicht.
Ich bin gar nicht authentisch. Olli Schulz, privat bin ich nicht authentisch.
Ich bin total der unauthentische Typ vor der Kamera. Aber das habe ich total gut hingekriegt. Und weißt du, was auch wahr ist? Ich wollte auf Facebook neulich hat einer auf Facebook geschrieben, weißt du was, ich fand das, was du neulich gemacht hast, nicht gut. Und dann wollte ich einfach mal groß schreiben, man muss mir nicht sagen, wenn sie was nicht gut finden, weil ich finde auch vieles nicht geil, was ich mache. Es ist ja nicht nur so, dass die Leute das nicht geil finden, sondern man macht ja so viel, dass man selber auch manchmal denkt, du musst mir das nicht sagen, vieles von dem, was du von mir geil fandst, fand ich auch nicht geil. Also man findet ja auch vieles gar nicht so geil, ne?
Ja, das ist, viele Leute denken, dass man nur Sachen, also Leute, die so Hobbykünstler, ich stelle mich nur auf die Bühne, wenn es richtig geil ist. Ist aber der falsche Ansatz.
Genau.
Das ist, man muss sich auf die Bühne stellen und dann muss man machen, man muss versuchen, dass es so gut wie möglich wird, aber es bleibt nicht aus, dass du Dinge machst, die nicht perfekt sind. Wie soll das denn sonst anders gehen? Du brauchst ja auch den Unterschied von Scheißsachen zu guten Sachen, damit die Leute wissen, was schlecht und was gut ist.
Absolut.
So, und also dieser Gedanke, ja, wenn ich als Kritiker kann natürlich beurteilen, das ist schlecht, aber als Künstler machst du das und weißt dabei, dass es schlecht ist und musst es trotzdem machen, weil du halt da stehst auf der Bühne und du musst es halt machen. So, und dann, und du merkst, in jeder Sekunde, die du auf der Bühne stehst und wo du eine Scheißsache machst oder eine Sendung machst, die scheiße ist, weißt du, dass es scheiße ist. Und trotzdem machst du das, weil es dazugehört.
Ja, genau. Man reflektiert sich ja auch selber die ganze Zeit. Guck mal, das ist auch bei großen Veränderungen. Deswegen eine Veränderung, man muss offen mit den Leuten sagen, ja, das war alles, wenn man sagt, also man findet selbst nicht immer alles gut. Ich finde auch nicht jede Radiosendung gut, aber man gibt sich immer Mühe, man ist ja immer dabei. Aber es ist ja auch vieles im Leben, was man tut. Guck mal, es sind ja die großen Veränderungen, es ist wirklich Herbst, du merkst gerade, man denkt viel nach und so, deswegen wird
ja,
es auch...
Ja, ja.
Vieles, was man tut, ist einfach auch Arbeit. Man hat sich entschieden, eine Sache zu machen. Und wenn einem die Spaß macht, so wie die Radiosendung, dann macht man das. Aber man ist trotzdem ja nicht immer gut. Man ist nicht immer gut in seinem Leben. Du gehst ja auch nicht zum Asiamann, der die Nudeln brät und sagt, die sind aber heute besonders gut gebraten worden. Weißt du, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und der wird ja auch nicht, wie bei Facebook, aber irgendwie von irgendwelchen 90er Spinnern dafür bewertet, wie er heute die Nudeln macht oder der Bäcker oder sonst was. Das Leben ist doch keine Bewertungsskala. Ich krieg schon wieder schlechte Laune hier. Weißt du echt, das Leben ist keine Bewertungsskala, kein Wettbewerb. Es geht nicht darum, immer nur der Geilste. Ich würde jetzt erlösen diesen Spruch. Ich habe diesen guten Satz vom Dalai Lama gerade neulich gelesen. Der Dalai Lama war in Hamburg. Du konntest für 100 Euro den ganzen Tag mit dem Dalai Lama abhängen. In einer riesigen Halle, wo er gebetet hat, wo er gequatscht hat, wo er ganz viele Sachen gemacht hat. Und ich bin nicht hingegangen, weil das Bahnticket war mir zu teuer.
Die 100 Euro hätte ich bezahlt, aber die Bahnticket, nein, danke. Deutsche Bahn, nicht mit mir.
Nicht mit mir, allerdings. So, und jetzt würde ich dir gerne noch das Zitat vom Dalai Lama vorlesen, was ich jetzt aber nicht finde. Wir machen erstmal ein bisschen Musik und ich suche Ihnen das schöne Zitat vom Dalai Lama
Ich wollte gerade noch meine körperliche Offenbarung, aber mache ich dann gleich.
Ja, pass
gleich
auf.
Offenbare ich mich körperlich.
Ja, genau, und so. The planet does not need more successful people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kinds. So, jetzt ein bisschen Musik. So Jan, nachdem ich mich gerade eben so offenbart habe und hier erzählt habe vom Sport und von Ansichten, willst du jetzt mal eine persönliche Geschichte erzählen? Und ich bin ich nehme ganz kurz mein Croissant in die Hand und höre einfach zu.
Ja. Ich bin ein extremer Experte in Massagen. Mhm. Nicht aktiv, sondern ich habe mich in meinem Leben schon, ich würde mal behaupten, 3000 Mal massieren lassen.
Von Leuten. Hast du ja auch schon mal jemanden selber massiert? Kurze Anfrage.
Nein.
Ach so.
Okay. Nein, ich bin da ein Passiver. I'm a taker, not a giver.
Okay.
Frei nach Michael Jackson und
Von wie vielen Frauen hast du schon massiert? Also bist du schon massiert worden?
Von wie vielen? Weiß ich gerade. Das ist unzählbar. Also aber immer professionell und immer ohne sexuelle Absicht tatsächlich, sondern eine rein technische, medizinisch entspannungsmäßige Massage. Ich habe auch so einen kleinen Sport entwickelt und will rausfinden, wo die besten sind. Und ich habe noch nie zum Beispiel im Hotel eine gute Massage bekommen.
Ich auch nicht.
Immer so genervte, umgeschulte Kosmetikerinnen, die jedes zweite Mal von irgendeinem, ich sage jetzt mal, Menschen aus dem ölfördernden Land, um's jetzt mal, gefragt werden, ob sie ihm noch einen runterholen hinterher für 100 Euro mehr. Also die immer schon so leicht angesickt sind, dass sie einen Mann massieren müssen.
Hat dich das wirklich schon mal jemand gefragt, ob mit Happy
End? Nein, aber also wenn man jetzt nett miteinander ins Gespräch kommt, dann gibt's dann oft auch Leute, wo man dann hinterher also ein bisschen mal so berufliche Fragen stellt und kommt das eigentlich so oft vor, dass Leute das fragen, ja, bei uns im Hotel jeder zweite Gast und am allerschlimmsten sind die Punkt. Da werden mehr oft wechselnde Nationalitäten aufgezählt. Mhm. Sind sie Inder, die Türken, auch viele Deutschen, die schlimm sind. Und ja, die Araber, das ist immer besonders schlimm. Und das passiert häufig, aber am schlimmsten sind die Massagen, wo man hinterher denkt, oh Gott, jetzt hat sie mich ein bisschen fester eingecremt. Das war jetzt extrem.
Wie fester eingecremt? Das muss ich mir
erklären. Ja, die traut sich dann, die ist dann da quasi, legt dann, wirst du mit so einem komischen Öl eingerieben und dann dann denkt die, das ist eine Massage. Aber das ist halt, nee, das muss richtig wehtun. Man muss eine richtige Massage.
Stimmt, eine richtige Massage muss wehtun. So eine Thai-Massage, eine klassische, habe ich mal mit Joko Winterscheid für meine alte Radiosendung gemacht. Da wurden wir auseinandergenommen. Und das war wirklich aber auch gut, man hat sich gut gefühlt danach. Dieses Rumreiben, dieses inspirationslose Rumleiben auf dem Körper, das ist nicht mein Ding. Hast du auch mit deiner Partnerin oder mit Partnerin oft Massagen gemacht? Oder hat sie dir Massagen gegeben?
Nee, doch, ich habe das einmal mit einer Ex-Freundin. Ja. Habe ich mal auch im Hotel in so einer, also jeder hatte so, die liegen nebeneinander, Doppelliege. Mhm. Und das ist wahnsinnig furchtbar, weil du kannst dich überhaupt nicht entspannen. Du hörst immer den anderen atmen oder irgendwie, weiß nicht, auch der Kommunikationsstand, soll man sich mit wem unterhalten, soll man da jetzt liegen? Was bringt es denn, neben seinem Partner zu liegen und seine Ruhe haben zu wollen? Man will doch seine Ruhe alleine haben und nicht mit Leuten zusammen.
Absolut.
Das ist mir völlig schleierhaft. Also
großer Fan von getrennten Schlafzimmern, was das angeht, mit Ruhe haben und schlafen.
Ich auch.
Mega Fan von getrennten Schlafzimmern. Aber ich hatte bis jetzt immer Pech. Ich hatte noch nie eine Partnerin, die Lust auf große Massagespiele hat. Also Massage generell. Ich meine, es wirklich, also nicht irgendwie zweit, sondern einfach mal auf eine Massage.
Hey, Olli, leg dich mal hin, ich massiere dir den Rücken, so meinst
aber
du?
Aber will man auch jemand haben, der so ein...
Nee, das willst du nicht. Das ist wie, das finde ich blöd. Das ist auch zu viel Dienstleistung.
Meine ersten beiden Mitbewohnerinnen haben sich immer drum gestritten, wer mir die Mitesser auf dem Rücken ausdrücken kann, weil wir so eine Fetisch hatten.
Olli!
Das ist kein Witz. Und da war ich 19. Muss ich kurz erzählen, Jan.
Oh, bitte, nee.
Da war ich 19.
Erzähl das den Leuten, ich mache den Kopfhörer ab.
Also ich will nicht hören.
Ich
habe, als ich mit 19 war, mit zwei Mädchen zusammen gewohnt. Und die waren beide attraktiv, schlau, klug. Ja. Und haben mir, also unsere Intimzungen.
Die waren nicht schlau und klug, weil sie dir die Mitesser ausgedrückt haben.
Aber es gibt total viele Menschen, die da einen Fetisch für haben. Und ich habe das selber befremdlich gefunden, aber habe gedacht, ich werde ja nur gereinigt. Also ich habe ja nichts Schlechtes daran. Die sind das hier, die an meinem Rücken rumgepult haben. Und ich muss sagen, mit 19 waren das auch echt amtliche Frikadellen, die da am Rücken versenkt worden sind. Also von der Umwelt.
Ich habe einen Tuckkeks im Mund. Ja, kannst du jetzt nicht irgendwelche aufplatzenden Rückenpickel?
Ich rede nicht vom Pickel, ich rede von Mitessern, von diesen kleinen Dingern, die so curly-mäßig rauskommen. Curly Sue, ein Lockenkopf sorgt für Wirbel. Kennst du den Film noch? Aber weißt du was? Wenn du jetzt lachst und angeekelt bist, muss ich sagen, dass ich bin nun mal schon an Leute geraten, die das gut finden. Jan, komm, du musst wieder ran hier.
Aber ja, sanft und sorgfältig hier ist sanft und sorgfältig.
Die große Wellness-Sendung für alle Mitesser. Ey, ich meine, so viele, wenn unsere Sendung läuft, sind so viele Leute am Essen, da kann man auch über Mitesser reden, oder? Das ist ja kein Problem jetzt.
Muss ich niesen.
Und ich hatte vor ein paar Jahren noch mal jemanden kennengelernt, also der Interesse daran hatte und dann enttäuscht war.
Hat wieder reingedrückt.
Ja, weil keine mehr da sind. Das ist ja genauso. Du mit 19 hast du noch einen ganzen Rücken irgendwie, wie, das ist auf wie ein Schachbrett da irgendwie und so. Aber wenn du irgendwann, aber mit 40,
wie so ein Apple-Krambel.
Ja, genau. Mit 40 hast du sowas ja nicht mehr. Also das ist ja auch nur eine Leidenschaft, die in den frühen Jahren stattfindet und ich glaube irgendwann verpufft. Außer du bist jemand, der sich ja wirklich die einarbeiten lässt in den Rücken, die Mitesser. Oh Gott, wenn meine Mitbewohner das jetzt hören, obwohl ich habe keinen Kontakt mehr. Aber läuft die Sendung in Bayern, ja, ne?
Ja, bei Puls.
Stimmt.
Hallo Puls. Ja, aber
guter Sender.
Ich glaube, die haben nur so eine Streaming-Frequenz. Jetzt habe ich genießt und beim Niesen ist mir wieder das alte Problem, ein Stückchen Tuckkeks in die Nebenhöhle reingeschossen.
Das kommt davon, dass du früher so große so Kokainleidenschaften hast und so riesige Löcher hast, wie hier der Mann von Ike Turner, der hatte keinen, die Nasenlöcher gingen direkt ins Gehirn. Also da war alles weggeflext inzwischen. Da konnte man direkt, der Gehirnarzt, also ist dann direkt durch die Nase und hat dann da rumoperiert.
Haben wir jetzt eigentlich alles besprochen, was wir auf dem Zettel hatten? Weil dann können wir jetzt eigentlich mit dem freien Teil der Sendung anfangen. Warte mal kurz, Apple Watch.
Als wenn das gerade alles hier mega durchstrukturiert war mit dem freien Teil der Sendung, Jan. Alter, wirklich.
Na, jetzt geht's los. Jetzt kann's ja losgehen. Ach, jetzt kommt mal endlich der freie Teil der Sendung.
Soll ich eigentlich die Hälfte von dem Brot von Sarah Wiener, hier ist ein großes Bauernbrot, Doppelkruste?
Nee, das glaube ich nicht. Also, aber kannst du mir gerne, sag mal der Susanne, die soll mir das mal einen Teil davon weiterschicken.
Ein Teil von
und bitte
Sarah
überlass
Wiener.
Susanne die Auswahl, was sie weiter schickt, weil wenn du suchst dir die besten Sachen raus, Susanne muss salomonisch.
Susanne Wünsch, unsere Redakteurin, ja.
Ich muss salomonisch entscheiden, wer was bekommt, und dann möchte ich das gerne auch zugeschickt bekommen, weil es betrifft mich ja auch ein kleines bisschen. Und ich habe aus vor allen Dingen eben, ich habe ja die gesagt, dass ich da schon mal war und dass ich das toll fand. Ich habe übrigens vorgestern Schnitzel gemacht, Wiener Schnitzel. Das passt ja.
Nach Sarah Wiener Art?
nee, wenn Sarah Wien, wenn irgendein Koch das hört, ich habe ein Schnitzelproblem, wo wir gemerkt haben, dass Küchenprobleme gut ankommen. Und zwar die ersten zwei Schnitzel sind oft noch sehr gut, also extrem viel Butterschmalz und so, also ganz klassisches Wiener Schnitzel, zwei Eier, ein bisschen Sahne zum Salz rein, dann vorher melieren natürlich und dann
Kalbsfleisch oder Schweinefleisch?
Natürlich, Wiener Schnitzel ist immer Kalbsfleisch.
Ja, ist immer, nach Wiener Art ist mit Schwein, aber richtiges Wiener Schnitzel ist mit Kalbs natürlich.
Also dann und das dicke Ding dann rein da in die Pfanne mit, wo viel Butterschmalz drin ist und die ersten zwei werden immer echt gut und dann sind da so langsam so
schwarze Stückchen, genau.
Schwarze Stückchen drin und das was ist macht aber, man dagegen?
Das ist ein altes Problem, Jan, und das erzähle ich dir direkt, was wir da machen, erzähle ich dir direkt nach dem nächsten Song. Hier ist für dich Sarah,
weißt du das?
Sarah Wiener featuring
Moneyboy.
Moneyboy mit, da sind noch Stücken im Rücken.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Ich hoffe, ihr habt alle gut zu trinken, gut zu rauchen und ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Gefällt euch das?
Ja, das gefällt uns, ne? Hier ist Sanft und Sorgfältig, die große Sonntagnachmittagsshow. Und, oder Abendshow, oder
wann auch immer. Mit Bömi und Schulzi.
Denn die Nummer 1 in den Podcast-Charts von iTunes übrigens.
Ja, das ist aber egal.
Ist völlig egal.
Völlig egal, es kommt darauf nicht an. Sagt der Mann, der vorhin noch gesagt hat, wir wollen keine Preise, wir wollen nicht bewertet werden, es ist alles kein Wettbewerb. Und zwei Sekunden später weist er darauf hin, dass
Nein,
er auf iTunes Podcast
Nein, zwei Moderationsblöcke hat. Später und keinem wird es aufgefallen, wenn du nicht wieder so... Wir haben ein ganz anderes Problem gerade, Jan. Du hast mir gerade erzählt, das dritte Wiener Schnitzel, was du in der Pfanne brätst, das wird immer schlecht, hast du erzählt. Ne? Also das wird nicht mehr so gut wie die ersten beiden, weil dann langsam diese verbrannten Stücke in der Pfanne sind. Hast du eine gusseiserne Pfanne, ist meine erste Frage.
Ja, habe ich.
Eine gusseiserne Pfanne ist wichtig, ne? Und dann musst du Folgendes machen, ne? Du musst einfach deinen Bekanntenkreis auf zwei Leute minimieren, dass du nicht mehr als zwei Schnitzel machen musst. Weil das dritte wird schlecht, da kannst du nichts gegen machen. Und wenn, du musst einfach deine Kinder zur Adoption freigeben und dann schön abends mit deiner Frau jeder einen Schnitzel, dann hast du keine Probleme mehr. Oder musst die verbrannten den Kindern geben. Oder du machst Folgendes, du holst dir eine zweite Pfanne. Kein Witz. Weil du musst in der zweiten Pfanne dann einfach nochmal neues Öl reinmachen. Oder du wischst die Pfanne aus. Am besten, wenn es eine gusseiserne ist, musst du die nicht in den Geschirrspüler tun und musst die auch nicht abwaschen mit sondern einfach mit normalem hier Küchenrolle auswischen und dann einfach nochmal neu machen, weil es ist nun mal so, wenn irgendwann wird kommt halt der alte Rotz an die frischen Schnitzel, der das schon von zwei Schnitzeln vorher dran klebt, das ist verbranntes Zeug und dann kann das auch nicht mehr so gut funktionieren. Außerdem wird der ganze Butterschmalz aufgesaugt von den ersten beiden Schnitzeln. Du musst neuen Butterschmalz reintun und am besten, was ich dann wirklich mache, ist die Pfanne einmal säubern und dann nochmal mit einer neuen Pfanne anfangen, also und dann weitermachen. Das ist meine.
Wenn du mehr Schnitzel machst. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ist natürlich echt aufwendig und vor allem, man haut da echt enorm viel Butterschmalz rein. Ne? Das geht ja für 2 Euro Butterschmalz in so ein fucking Schnitzel.
Das ist bei den ganzen leckeren Gerichten so. Bei Bratkartoffeln tust du viel Butterschmalz rein. Bei all den Sachen, die lecker schmecken, ist viel Butter dabei oft. Das ist also, ich komme mal. Wir sind beide Norddeutsche. Wir sind mit Hausmannskost, glaube ich, noch aufgewachsen.
Hausmannskost zum Teil.
Deswegen
das kann ich übrigens nicht. Also ich kann das in meiner Peer Group nicht durchsetzen, dass die Leute hier im Rheinland mal anfangen, Lapskaus zu essen. Anständiges Lapskaus. Auch da gibt es ja wieder Philosophien verschiedene und wir haben wahrscheinlich unterschiedliche.
Ja, ja.
Aber das lässt sich hier nicht durchsetzen, weil die das für Hundefutter halten, was ich da zubereite. Das schmeckt denen überhaupt nicht. Mit Corned Beef und Kartoffeln und.
Corned Beef, Kartoffeln.
Kartoffeln, Gürkchen. Da sind noch eine rote Beete aus der Nase gefallen gerade eben.
Ja, und dann einfärben auch alles mit rote Beete natürlich. Rote Beete-Stückchen an die Seite und mit rote Beete-Saft einfärben, das Lapskaus. Und dann hat eine Ex-Freundin von mir gesagt, das sieht aus wie erbrochen ist mit Blut. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Es sieht halt einfach nicht lecker aus. Aber wenn man da zwei Spiegeleier raufmacht, die hat man da, glaube ich, auch raufgemacht, damit man nicht das ganze Rote so sieht. Die Spiegeleier verdecken eigentlich die ganze Matschepatsche.
Dilemma darunter.
Ja. Ja, das Dilemma drunter. Aber trotzdem mit Gürkchen an der Seite, ohne Rollmops bei mir übrigens, weil ich Fisch nicht so gerne mag.
Nee, auch Rollmops nicht.
Das ist total lecker. Boah, ich hab's hier gerade. Ich glaube, ich bin krank.
So eine Nacktschnecke gehustet?
Ja, ich hab die ganze Zeit hier Husten und bin verschleiert.
Und Auswurf.
Ja, und na, falscher Einwurf.
Ja, aber ich meine, wir haben heute schon genießt, wir haben gerülpst, wir haben heute schon Mitesser ausgedrückt. Letztlich schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Ich frage mich eigentlich, wo ich jetzt hier gerade noch so Restbilder im Internet sehe von dieser Schottland-Wahl.
Ja.
Und da diese ist es von mir rassistisch zu sagen, dass ich finde, dass viele Engländerinnen extrem schlecht aussehen?
Ich finde generell, dass viele Engländer, das hat nichts mit Engländerinnen, sondern ich finde...
Ja, aber ich sehe jetzt hier ein Foto, wo gerade 3 Engländerinnen Flagge hochhalten und grinsen und ich denke, das kann doch nicht, das ist doch nicht normal.
Das ist dann...
Ja. Sie sind alle so leicht, naja.
Welche Nation hat denn die schönsten Menschen?
Deutschland natürlich. Ah nee, das darf man nicht mehr. Schweden.
Schweden?
Deutschland darf man nicht mehr sagen.
Schweden. Die Schweden, ne?
Schweden und ich finde ja viele, also gerade so die südeuropäischen Länder finde ich auch mal toll. Also Türkei zum Beispiel, viele extrem attraktive Türkinnen kenne ich.
Ja.
Wirklich.
Die Türken und die Schweden. Wenn man die beiden mischen würde, wären wir ein perfektes Schönheitsideal.
Die sogenannten Schwürken.
Die Schwürken, genau. Freust du dich auch schon, wenn die Sendung gleich vorbei ist und rausgehst in diesen Herbsttag?
Bei mir ist ja noch Hochsommer. Ich ziehe mir gleich die Hotpants an und gehe ins Freibad.
Auf Rollerblades aber natürlich, ne?
Auf Rollerblades, genau.
Und schwimmst du auch auf den Roller? Du fährst direkt mit den Hotpants und Rollerblades zum Schwimmbecken und springst dann hinein, oder?
Ja. Boom, 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 Boomerang auf dem Ohr.
Das war nein.
Ja, Olli,
kennst du dieses Chad Faker-Video mit diesen drei Rollerblades-Girls auf der Straße?
Ja, die dem Auto hinterher fahren, finde ich extrem sexy.
Das ist extrem sexy. Es gibt ja so Sachen, wo man sich wirklich drauf einigen kann, dass es einfach eine schöne Choreografie oder es ist irgendwie ästhetisch. Und es ist so sexy, weil die hübsch aussehen, weil das irgendwie mit den Rollerblades alles so, aber es ist nicht so, es ist genau so ein Kontrast, es hat so eine schöne Anmut, weil auch die Geschichte dahinter ist, es sind eigentlich drei Engel, die zu diesem Autounfall, ich habe mal, es gibt eine kleine Geschichte dazu, das ist, also hat der Regisseur erzählt, die Idee ist eigentlich, sie besuchen nochmal den Typen, der einen Autounfall hatte und da gerade stirbt und sind die Engel, die ihn kurz lebewohl von dieser Welt abholen und dann zurückfahren und wenn die Engel so schön sind wie diese Rollerblade Girls da,
dann sollst du mit Sport aufhören.
Ja, dann soll ich mit Sport aufhören. Nee, dann freut man sich doch so ein bisschen auf den großen, wenn der Hammer fällt, ne? Wenn dann nochmal am Ende drei Rollerblades-Girls ankommen.
Ich möchte gerne ganz kurz eine Kritik vorlesen, die ich hier im Tagesspiegel online sehe. Es handelt sich um die neue Sendung mit Dieter Nuhr.
Die hat ein Wortspiel mit seinem Nachnamen. Ja.
Nur im Ersten. Ich habe Dieter Nuhr schon gesehen, da war ich 16 Jahre alt, da ist er bei uns in Bremen Fegesack im Kito aufgetreten vor 150 Leuten und ich war für die Lokalzeitung Die Norddeutsche da und habe einen Artikel geschrieben über den Abend. Da hatte er schon ein T-Shirt an, wo drauf irgendwas mit Nuhr und Wortspiel draufsteht. Das ist schon 20 Jahre her.
Ich habe vor 20 Jahren Dieter Nuhr das erste Mal gesehen und seitdem, also ist meine Begeisterung nicht gewachsen. Keine Ahnung. Der hat da viel gemacht. Ist auch ein bisschen melancholisch manchmal und großer Beobachter und so, ne?
Ja.
Das muss man sich mal überlegen.
Nee, Leute, Angela
Merkel. Nee, und man muss überlegen, also die kosten uns ja da, die kosten uns ja im Bundestag 6 Euro, dem Steuerzahler, ne? Also das soll uns der Spaß wert sein.
Ich lese mal vor. Also Richard Weber schreibt im Tagesspiegel. Früher gab es in der ARD den Satiregipfel. Jetzt heißt die Sendung Nur im Ersten. Besser ist deshalb nicht geworden. Da wird schon die Richtung vorgegeben. Was ist frech? Rhetorische Frage. Monatelang alte TV-Konserven wiederholen, weil es im Sommer eh keiner sieht. Was ist unverschämt? Einer alten Sendung einen neuen Titel zu verpassen, aber ansonsten bleibt alles beim Alten. Aus Satiregipfel wird nur im Ersten. Im Satiregipfel ist Dieter nur zusammen mit anderen Comedians aufgetreten. Jetzt hat er seinen eigenen Stand-up. Nur saß während der Auftritte der anderen auf der Bühne und hat zugehört. Und wenn die Kamera auf ihm drauf war, verzog er seine Miene zu einem süß-sauren Kollegengrinsen. Bei Nur im Ersten tritt der Dieter zusammen mit anderen Comedians auf, präsentiert Stand-up, nur sitzt auf der Bühne und hört zu. Wenn die Kamera auf ihm drauf ist, verzieht er seine Miene zu einem süß-sauren Kollegengrinsen. Halt, der Sessel ist anders. Diese total ausgeflippten von der ARD. Und so weiter und so weiter. Also, ich sag mal so, 30 Zeilen Schellenwald für Dieter Nuhr.
Findest du das gerechtfertigt oder findest du gemein?
Ich kann mich dazu nicht äußern, weil wir im weitesten Sinne auf derselben Weide stehen. Nur getrennt. Ja,
und im weitesten Sinne waren die Kritiken wieder in der RTL-Sendung ähnlich, oder? Muss man auch sagen.
Genau.
Wir müssen schon wieder Musik machen, Jan, und dann sind wir gleich fertig mit der Sendung schon wieder. Heute große Veränderungen, das Thema. Ja, hat sich einiges verändert. Auch in der Sendung schon, finde ich jetzt, ne?
In unserer Sendung. Also wir sind viel offener geworden. Ich habe das Gefühl, wir reden heute sehr offen über Dinge, die wir eigentlich gar nicht öffentlich besprechen sollen.
Das liegt daran, dass die große Melancholie in mein Leben eingetreten ist. In deinem wahrscheinlich auch.
Ja, sowieso. Und ich das neue Kraftklub-Album zieht mich emotional runter. Das ist mir zu melancholisch.
Die hören wir jetzt. Bis gleich.
Das ist Kraftklub, genau.
Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren. Da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Ja, der kriegt ja noch Gehör. Hast du dich mal unter falschen Namen im Internet angemeldet, um Protestler zu sein? Hast du einen Fake-Account?
Ich habe mehrere Fake-Accounts und die ersten 10 Jahre, die ich im Internet verbracht habe, habe ich eigentlich ausschließlich unter Fake-Accounts agiert.
Was hast du gemacht? Was macht man? Wie agiert man im Internet unter Fake-Accounts?
Ja, damals waren die Newsgroups damals noch sehr angesagt. Da hat man quasi diskutiert und sich ausgetauscht in so einem Forum. Und da hat man meistens anonyme Namen verwendet. Und ich hatte auch meine erste E-Mail-Adresse, die ich bei AOL hatte damals, mhm. AOL.com. Das war einer der ersten Provider, der so bundesweit angeboten hat. Früher war ich bei Fosnet, ja. So ein Bremer Provider, der irgendwann insolvent gegangen ist.
Fosnet.
Und der große Scherz war natürlich immer, dass man aus dem SS einen TZ gemacht hat und auf dem Schulhof sich kaputt gelacht hat. Na, gestern wieder langsame Verbindung bei Fosnet.
Ah, okay.
Sehr lustig. Oh, man, die nerven mich von Fotznet. Die sind ganz schön langsam.
Klingt gut. Klingt irgendwie gut.
Na, und dann war ich bei AOL und habe ich vergessen, mich beim Anmelden, habe ich nicht drauf geachtet, wie meine Mailadresse lautet und hatte dann so einen zufällig generierten Zahlen-Buchstaben-Code, der dann fortan 7 Jahre lang meine Mailadresse war, weil man das auch nicht mehr ändern konnte. Und unter dieser AOL-Adresse habe ich meistens dann relativ anonym agiert. Und mittlerweile habe ich glaube, 5 oder 6 anonyme Mail-Accounts und ich kommentiere zum Beispiel gerne auf tagesspiegel.de oder im Faznet kommentiere ich gerne Artikel und versuche die Trolle aus den Löchern zu holen und die dazu zu bringen, noch
trolliger
düstere Beschimpfungen, noch trolliger zu werden, noch schneller auf Nazi-Vergleiche und der Mossad steckt dahinter zu kommen. Und das ist also aus persönlichem Spaß. Und ich bin übrigens, das ist wirklich wahr, also das stimmt wirklich, ich schreibe eigentlich, ich sag mal so 50% aller negativen Bemerkungen über mich selber, schreibe ich eigentlich auch selbst.
Ja, damit die anderen das nicht mehr machen müssen, ne?
Nee, also auch weil das Spaß bringt. Auch so ein paar Richtungen, auch so schiefe Vergleiche ist genauso schlimm wie, den fand ich auch schon scheiße und das wird doch alles nichts. Auch so mehrere Twitter-Accounts am Laufen, um mich selber zu beschimpfen. Das finde ich
Und dann selber auch deine Karriere zu lenken, also selber mal einen Shitstorm zu organisieren, dir selber einen zu machen.
Weil ich habe das, sag das ja öfter und sag das auch schon seit Jahren, mir fehlt die Relevanz für einen richtigen Shitstorm. Ich habe es noch nie hinbekommen, dass Leute wirklich allen Ernstes denken, der Typ muss abgesetzt werden. Weil das, was der gesagt hat...
Aber weißt du, warum du noch nicht abgesetzt werden willst? Weil dafür bist du noch nicht populär genug. Das klingt jetzt nicht gemein klingen, sind wir beide nicht. Man wird erst abgesetzt, wenn man auch eine gewisse Größe hat, wenn die Leute einem das nicht mehr anerkennen, dass man Erfolg hat und geduldet wird oder denken, jetzt wird mal Zeit, dass man so ein bisschen mal an seinem, dass man mal an seinem eigenen Denkmal, also dass man da mal rumsägt bei dem Typen so ein bisschen.
Ja, ist so ein bisschen so, ehrlich gesagt,
dafür muss man aber auch eine gewisse Größe haben, so, ne? Der Shitstorm, obwohl war Kachelmann so groß, dass der damals einen Shitstorm verdient hatte?
Ich glaube, da hat sich dann eher das privat zusammengebraut. Dass man gedacht hat, so langsam sind hier so viele Leute, die den Kaffee offen haben, weil Jörg nicht zurückruft. Ja. Da können wir doch mal was, kann man da nicht irgendwann was machen? Nee, und ich glaube, das ist zum Beispiel was zur Zeit, wo wir gerade vorhin über Dieter Nuhr gesprochen haben, was zur Zeit der Heute-Show passiert. Finde ich total lustig.
Heute-Show ist die Comedy-Show im Zweiten, ne, die ich noch nie gesehen habe.
Ja, ich habe es, glaube ich, 1 oder 2 Mal gesehen, aber jetzt habe ja keine... Ich sag mal, ist mir relativ emotionslos gegenüber, aber trotzdem merkt man, dass da so langsam diese Mega-Euphorie umschlägt in so langsam reicht's aber, weil das kann ja eigentlich nicht sein, dass irgendwas 5 oder 6 Jahre erfolgreich läuft. Da muss irgendwann mal einer sich dagegen stellen. Und zurzeit kommen die ersten schlechten Rezensionen. Es ist lustig, wie das kippt, weil das eigentlich mega erfolgreich ist, trotzdem noch, aber die Leute halten das nicht mehr aus.
Die Leute wollen Oliver Welke vielleicht auch nicht mehr sehen. Ab und zu hast du auch genug von einer Fresse. Manchmal, du hast ja irgendwann selber genug von dir selber im Fernsehen, aber das passiert meistens schon vorher, bevor die Leute dich doof finden. Und dann finde ich irgendwann, das passiert ja dann. Und irgendwann will man einen nicht mehr sehen. Oder irgendwann, wenn die Leute so lethargisch, so bei Günther Jauch, da ist das jetzt völlig egal, weil der ist einfach so manifestiert im Fernsehen.
Das Angela Merkel-Phänomen quasi. Ja, genau. Der ist einfach da.
Der ist einfach da. Und man ist dann auch irgendwann schockiert, wenn er irgendwann nicht mehr da sein sollte. Was wir natürlich alle nicht hoffen. Günther, wir schicken dir...
Mach mehr Sport, Günther.
Ja,
kann morgens mal mit Olli irgendwie schön um See joggen.
Der wohnt gar nicht so, der wohnt in Potsdam, ich wohne hier im Grunewald in der Nähe, dann könnten wir eigentlich zusammen schön um Hundebadesee joggen. Günther Jauch und ich. Um Hundebadesee im Grunewald, wo nur Hunde sind, das ist ein Statussymbol. Du bist da nichts, wenn du keinen Hund hast. Sonntagnachmittags im Grunewald bist du eine Nullnummer, wenn du keinen Hund hast. Ne? Du bist ein Außenseiter. Aber wenn ich Günther Jauch an der Leine neben mir hätte, ne? Dann wäre ich der King. Jan, wir sind schon wieder fast am Ende mit unserer Sendung heute. War das heute sehr melancholisch? Weil ich trage heute so ein bisschen...
Ja? Nee. Also, ich glaube, wir haben mit dieser Sendung viele Menschen zum Nachdenken angeregt, auch mal ein bisschen was in ihrem Leben zu verändern, mal Sport zu machen, sich mal die Mitesser auf dem Rücken ausdrücken zu lassen, vielleicht auch von einer Masseurin, warum eigentlich nicht, eventuell mal ein bisschen darüber nachzudenken, dass nicht alles, was man im Leben macht, immer gut sein muss. Auch wenn man sollte immer sein Bestes geben. Ich halte es da mit Helmut Schmidt.
Ja, man sollte sein Bestes machen, gegeben, aber wenn es nicht gut ist, dann muss man das auch mal akzeptieren, ne?
Nee, Helmut Schmidt hat eine sehr schöne Definition von Arbeitsethik. Das finde ich wirklich ganz toll. Der hat immer versucht, jetzt fange ich schon mit so einer Giovanni Lorenzo-artigen Helmut Schmidt-Gutfinderei an, aber ist wirklich ein schöner Satz. Man soll immer versuchen, die Aufgaben, die einem gestellt wurden, bestmöglich auszuführen. Das ist was sehr Militärisches, aber stimmt eigentlich.
Ja.
Wenn man, dann, wenn man einen Vertrag hat, zum Beispiel jetzt angenommen mit einem Privatsender, und man hat da unterschrieben und denkt dann, okay, machen wir mal. Mhm. Und dann merkt man währenddessen, oioioi, wird doch nicht so gut. Dann macht man das aber trotzdem zu Ende und dann
nee, macht man nicht.
In den Sack.
Doch.
Macht man nicht.
Wenn man
das ist eben der große Unterschied. Du schließt dich einfach zu Hause ein und gehst nicht ans Telefon und ich ziehe halt das Ding durch. Ich atme durch den Schmerz.
Nee. Wenn man merkt, dass einem Sachen nicht gut tun im Leben, Jan, ne? Das ist meine große Abschlussrede. Da muss man auch mal reinen Tisch machen. Da muss man auch mal auskehren, alle paar Jahre. Wenn du merkst, dass deine Beziehung nicht läuft, wenn du merkst, dass dein Job dir keinen Spaß macht, muss man auch mal den Mut haben, Sachen zu machen, die einen vielleicht krank machen, wenn sie einem wirklich nicht gefallen, und große Veränderungen zuzulassen. Den Mut muss man haben, auch mal darüber zu springen, und auch wenn man noch keine neue Perspektive haben, erstmal sich von den Sachen zu lösen, die einem nicht so gut gefallen.
Ja, aber die einem vielleicht
auf der Seele brennen. Ich finde, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass man auch mal mutige Schritte macht.
Jetzt können wir das öffentliche Telefongespräch beenden und reden gleich mal als Freunde weiter. Weil ich glaube, da hat sich jetzt viel aufgestaut, was wir im Nachgang noch besprechen müssen.
Ein bisschen.
Ich möchte noch den Menschen einen Satz mitgeben. Mhm. Ordnung fängt auf der Festplatte an. Ist einfach so. Ordnung fängt auf der Festplatte an. Und Leute, die eine Messi-Wohnung haben, bei denen sieht es auch dateistrukturmäßig immer richtig chaotisch aus.
Ich möchte auch noch mit einem Helmut Schmidt-Zitat diese Sendung beenden. Helmut Schmidt hat mal gesagt, er teilt die Menschheit in drei verschiedene Kategorien ein. Einmal die gerne die in ihrer Kindheit mal einen Apfel geklaut haben oder kleine kriminelle Sachen gemacht haben, weil sie jung waren. Dann in wirklich kriminelle Menschen mit boshafter Ader und in Investmentbanker. In diese drei Kategorien teilt er Menschen ein. Wirklich? Hat er neulich gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch in der letzten Phase war, jetzt, wo er nur noch mit dicken, selbstgedrehten Hasch-Zigaretten im Garten sitzt.
Hat eigentlich in letzter Zeit einer mal nach Helmut Kohl geguckt? Nee. Nach Helmut Kohl? Nicht, dass er jetzt währenddessen gestorben ist.
Das große Elefantenrennen, Helmut Kohl, Helmut Schmidt, meinst du?
Ja, auf wen setzt du? Wer ist?
Schmidt hat 10 Jahre.
Bei Petrus.
Jetzt, Schmidt ist 10 Jahre älter, ne? Aber Schmidt will. Ja,
Helmut Kohl hat schlechtere Physiognomie, also.
Ja.
Der ist herz-kreislauf-mäßig angegriffen, obwohl das macht Helmut Schmidt durch extreme Raucherei wieder mit. Also wer kriegt als erstes das Denkmal gebaut? Ich tippe auf Helmut Kohl. Größere Lobby.
Also er kriegt ein größeres Denkmal gebaut, aber die Leute werden mehr trauern, wenn Schmidt weg ist.
Ja, genau. Glaube ich auch. Vielleicht Helmut
Hoffentlich
Schmidt
hören die beide. Stell mir vor, die sitzen beide vom Radio und hören beide unsere Sendung.
Tja, dann beeilt euch, Jungs.
Dann ruft jetzt Helmut Schmidt, ruft Helmut Kohl an und sagt, wen wollen wir zuerst absägen? Schulz oder Böhmermann?
Ich kenne noch einen im Rundfunkrat, und dann sagt Helmut Schmidt, aber der ist doch schon seit 30 Jahren nicht mehr im Rundfunkrat, der ist doch schon längst tot.
Ich kenne einen beim Mossad, da kann die verschwinden lassen. Wieso, der ist auch schon in Rente? Nee, keine Ahnung. Das war Sanft und Sorgfältig, Veränderung, die große Herbstshow. Wir sind nächsten Sonntag wieder für Sie da, liebe Freunde des Radios, des gepflegten Radiotalks.
Liebe Grüße nach Baden-Württemberg, nach Hessen, nach Bremen, nach komplett Norddeutschland für Enjoy. Natürlich die Radio 1-Hörer sind auch, und natürlich Bayern über Puls. Ich habe gehört, dass Puls uns jetzt immer eher sendet als alle anderen. Also ist Puls, glaube ich, immer um mittags die Sendung schon ausstrahlt, wohingegen die anderen immer noch bis 16 Uhr warten.
Auch wieder ein Elefant. Das ist das große Elefantenrennen zwischen den Radiosendern. Wer sendet zuerst unsere geile Sendung?
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.